Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Eva Schwittek, Notarin, Mediatorin und Rechtsanwältin aus Frankfurt am Main. Wir sprechen darüber, was Paare mit Kindern bzw. Kinderwunsch für ihre Zeit des Zusammenlebens besprechen und regeln können. Hallo Frau Schwittek, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Lütkehaus, es freut mich sehr, dass ich in Ihrem Podcast sein kann.
Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Eva Schwittek. Ich bin Notarin und Anwältin und auch Mediatorin und ich arbeite in Frankfurt am Main.
Sehr schön. Wir sprechen darüber, was Paare mit Kindern bzw. Kinderwunsch gut regeln können für ihre Zeit des Zusammenlebens. Für eine etwaige Trennung nehmen wir eine andere Folge auf. Lassen Sie uns mal zeitlich vorgehen. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt, sich zu informieren und sich zu besprechen?
Ja, also ganz grundsätzlich so früh wie möglich. Und vor allem in guten Zeiten. Also ich finde das immer wichtig, dass man die Zeit, in der man ein großes Vertrauen zueinander hat, nutzt, um die nötigen Infos auszutauschen und dann vielleicht auch mal bei anderen, entweder durch einen Ratgeber sich die Informationen zu holen oder sich vielleicht auch von einem Juristen einmal beraten zu lassen oder spezielle Fragen dort zu stellen und dann die Antworten miteinander zu besprechen.
Als Ratgeber kann ich gut die Beck-Ratgeber empfehlen, nicht nur, weil ich der Autorin bin, sondern weil die wirklich gut verständlich sind. Und beraten machen auch Sie als Notarin, oder?
Ganz genau. Ich freue mich auch immer, wenn das möglich ist, dass ich sozusagen ein paar grundlegende juristische Informationen mitgeben kann und die Leute dann auch in ihrem Leben bestimmte finanzielle Entscheidungen danach ausrichten können.
Viele Paare, die zu mir in die Mediation kommen, ob verheiratet oder unverheiratet, haben eifrig gegoogelt. Was halten Sie denn davon?
Ja, das ist so ähnlich wie bei Ärzten vielleicht. Also die Gefahr ist immer sehr groß, dass da falsche Informationen rüberkommen oder unvollständige Informationen. Und im Recht sind auch die manchmal einfach falsch dann im Ergebnis.
Weil es eben oft auf Details ankommt, die nicht alle abgedeckt werden können, auch wenn Kolleginnen und Kollegen Webseiten haben mit teilweise wirklich guten Überblicken, finde ich, können die nicht den individuellen, konkreten Einzelfall abdecken, sondern eben nur so allgemein erzählen, wie man es so machen kann. Und eine Idee meines Podcasts ist ja auch, Menschen zu ermutigen, eigene Lösungen zu finden für ihre Familie. So kurz vorab als Überblick, welche Themenbereiche unterscheiden Sie bei Paaren mit Kindern bzw. Kinderwunsch?
Ja, also zum einen mal, ist es der Bereich, was die Kinder angeht. Und zum anderen ist es das Geld.
Sehr schön. Lassen Sie uns mal anfangen mit einem Paar, das verheiratet ist und Kinder hat oder einen Kinderwunsch. Was sollte da besprochen und geregelt werden?
Ja, also ganz grundsätzlich, beide Eltern haben das Sorgerecht. Also beide haben das gemeinsame Sorgerecht, sind also sozusagen für das Kind zuständig, beide. Und das müssen sie gemeinsam ausüben, also sich da auch abstimmen. Und im Alltag klappt das ja normalerweise auch. Aber dann ist es natürlich wichtig, die Alltagsfragen miteinander zu klären. Das heißt, eigentlich sind dann Eltern für den sogenannten Unterhalt des Kindes verantwortlich. Und der wird dann eben entweder dadurch erbracht, dass man auf das Kind aufpasst, für das Kind sorgt, oder dass man bestimmte Dinge bezahlt, die für den Alltag nötig sind.
Also kindbezogene Kosten und Betreuung und Verantwortungsverteilung in Bezug auf das Kind. Was gibt's noch für kindbezogene Themen, die Eltern besprechen sollten? Wir hatten jetzt Sorgerecht, das ist bei Heirat immer so, sage ich jetzt mal, bis auf wahrscheinlich wenige Ausnahmen. Dann kindbezogene Kosten, Kinderbetreuung. Gibt's noch weitere kindbezogene Themen, die man rechtzeitig besprechen sollte?
Also was ich persönlich immer ganz wichtig finde, ist schon auch der Worst Case sozusagen, dass man sich den einmal überlegt. Das kennen ganz wenige, aber es gibt die sogenannte Vormundsbenennung für den Fall, dass beiden Elternteilen etwas passiert. Wen möchten wir dann eigentlich? Wer soll dann für unser Kind sorgen? Und das kann man eben bindend festlegen als Eltern.
Das ist ja auch so ein Tabuthema, darüber nachzudenken schon über den eigenen Tod eines Elternteils und wie es danach weitergehen kann. Deswegen ist es da wichtig, das zu überwinden und das mal anzusprechen, damit da eine gute Regelung gefunden ist. Nicht nur, wer zuständig ist, sondern soweit ich weiß, kann man auch Menschen ausschließen. Jetzt haben wir die kindbezogenen Themen kurz angesprochen. Das ist natürlich keine Rechtsberatung hier, nur das ist erstmal eine allgemeine Information. Was gibt's denn für Themen rund um das liebe Geld?
Ja, also da ist es eben, abgesehen von diesen Elternkosten, die wir besprochen haben, schaue ich jetzt einfach mal nur auf das Paar, also ein verheiratetes Paar. Da geht's einmal um den Güterstand, also das heißt Vermögenszuordnung und das gemeinsame Wirtschaften, also Anhäufen von Vermögen. Und dann geht's um die Altersvorsorge. Genau, und dann, wir sprechen ja jetzt einfach darüber, über sozusagen die guten Zeiten, also das Zusammenleben, und es gibt den Ehegattenunterhalt, der wird aber auch in guten Zeiten, wird der auch geleistet. Oft ist es ja so, dass ein Elternteil sich mehr um die Kinder kümmert und deswegen vielleicht nicht ganz so viel verdient, jedenfalls für eine bestimmte Zeit. Und dann sorgt der andere Ehegatte eben für den Unterhalt, also Miete, Essen und so weiter, auch Urlaub.
Also auch während der Ehezeit sind die EhepartnerInnen sich schon zu gegenseitigem Unterhalt verpflichtet, je nach Leistungsfähigkeit. Und inwieweit muss das geregelt werden oder könnte das geregelt werden?
Also ich denke, da geht es wirklich einfach darum, sich die gemeinsamen Finanzen anzuschauen und zu schauen, wer was einbringen kann und sich da wirklich auch für die Zukunft schon mal Gedanken zu machen. Ich denke nicht, dass da eine juristische Regelung unbedingt nötig ist, aber außer sei denn, man hat da bestimmte Punkte im Kopf, dann kann man das auch schon vereinbaren, dass man sagt, wir wollen mindestens das und das. Also zum Beispiel, ich möchte wenigstens so und so versorgt sein, aber da gibt es eben die gesetzlichen Regelungen und ich denke, man sollte sich aber darüber klar werden, wie die finanzielle Situation und vor allem auch die Finanzplanung aussieht.
Ich erlebe sehr oft Ehepaare oder auch Unverheiratete, aber wir sind jetzt erstmal bei den Verheirateten, die gar nicht wissen, was die andere für Finanzen hat. Also die darüber offensichtlich nicht sprechen. Oder in manchen Familien ist eine Person komplett allein für die Finanzen zuständig und die andere hat damit gar nichts zu tun. Also da fehlt so ein Informationsaustausch. Wie erleben Sie das?
Ganz extrem auch so. Und ich erlebe das auch mit ganz harmonischen Paaren, die älter werden miteinander. Und dann, wenn einer stirbt und der andere war für, also derjenige, der stirbt, war für die Finanzen zuständig, dann ist der andere total aufgeschmissen. Und tatsächlich ist es einfach wichtig, dass man sich wenigstens, auch wenn es einem nicht so liegt, dass man sich auf diese Themen einmal einlässt und sich vielleicht dann auch von jemandem beraten lässt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich da wirklich die Zahlen auch mal zu nennen und anzuschauen.
Christoph hat empfohlen, einmal im Jahr sich zusammenzusetzen, ein Glas Wein zu trinken und sich die Finanzen anzugucken oder Tee.
Genau, vielleicht kann man das für die Steuererklärung dann gleich nutzen.
Das ist eine gute Gelegenheit, bevor die eingereicht wird, die anzugucken. Viele kennen auch nicht die Steuererklärung, die der andere die andere macht. Also tatsächlich ist da oft, ist ja gut, wenn man Aufgaben verteilt in der Beziehung, das kann man ja machen, aber so gar nicht informiert sein, ist auch für die Zeit des Zusammenlebens nicht gut, aber erst recht nicht, wenn einer entweder stirbt oder man sich trennt. Weil dann ist es oft zu spät zu sagen, erzähl mal, wie viel Geld du verdienst, weil dann die Stimmung das vielleicht nicht mehr zulässt und das Vertrauen nicht mehr da ist. Was gibt's noch in Bezug auf verheiratete Paare, was wir hier besprechen können für die Zeit des Zusammenlebens, bevor wir zu Unverheirateten wechseln?
Ja, also ein großes Thema, was ja auch viel in den Medien besprochen wird, ist die Altersvorsorge. Da ist es eben wichtig, dass man auch als der, also wir reden hier über Eltern, also der Partner in einer Partnerschaft, der vielleicht wegen Kinderbetreuung auch aus dem Beruf eine Zeit lang rausgeht, dass derjenige auch einen Plan für das Alter hat.
Und vielleicht auch so als Übergang zu unverheirateten Paaren, was gilt denn da für verheiratete Paare in Bezug auf die Versorgung, also im Sinne von Versorgungsausgleich ist ja erst bei Trennung, aber was gilt denn in Bezug auf die Rentenpunkte, Rentenansprüche?
Also häufig gibt es natürlich Witwenrente oder Witwe, also das ist dann eine Art Versorgung des überlebenden Ehegatten. Aber letztlich sammelt ja jeder seine eigenen Rentenpunkte an und das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht. Im Fall der Trennung, da werden wir ja dann im anderen Podcast noch drüber sprechen, da werden diese Rentenpunkte, wenn beide angestellt sind, auch verglichen und ausgeglichen. Aber es ist trotzdem super wichtig, dass man sich über seine eigene Altersvorsorge die eigenen Gedanken macht und auch die des anderen kennt und weiß, ob einem aus der Anstellung des anderen vielleicht dann auch Rentenansprüche entstehen.
Aber hier ist vielleicht auch wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass erstmal jeder für sich Rentenpunkte sammelt und nicht automatisch die Rente des anderen irgendwie mitnutzen kann sozusagen, sondern jede Rentenanwartschaft ist getrennt. Und dasselbe gilt ja auch, vielleicht können wir das nochmal kurz besprechen, für Vermögenswerte. Positive Vermögenswerte, aber auch negative Vermögenswerte wie Schulden. Was können Sie uns dazu noch sagen? Weil ich weiß, dass vielen das nicht klar ist. Sie denken, das gehört uns alles zusammen. Und die denken oft, jemand hat Schulden, ich muss da dafür mitbürgen oder irgendwie mithaften, weil wir verheiratet sind.
Ja, so ist es eben gerade nicht. Also jeder Ehegatte hat sein eigenes Eigentum, seine eigenen Verpflichtungen, die Schulden, die er eingegangen ist. Das heißt eigentlich, wo er den Kreditvertrag unterschrieben hat. Und der andere Ehegatte haftet nicht automatisch mit. Aber es ist natürlich oft so, dass die Bank die Unterschrift beider Ehegatten verlangt. Und sobald man unterschreibt, ist man auch in dieser Verpflichtung mit drin. Aber es ist eigentlich getrennt. Also es ist so wie jede andere Person. Man muss praktisch diese Verpflichtung oder die Berechtigung rechtlich wirklich selbst eingehen.
Und Miteigentum entsteht dann vor allem, wenn was zusammen erworben wird. Zum Beispiel bei einer Immobilie, beide beim Notar unterschreiben, beide im Kreditvertrag sind, wie Sie eben gesagt haben, beide im Grundbuch stehen.
Ganz genau. Ich hatte das jetzt zweimal, dass mir Paare in der Vorbereitung eines Grundstückskaufvertrages gesagt haben, ach, wir tragen jetzt erstmal nur den einen im Grundbuch ein und der andere kann sich ja dann noch mit eintragen lassen. Und da ist es eben so, als Jurist rollen sich mir da die Fußnägel auf, weil das ist wirklich so. Eintragung im Grundbuch bedeutet, ich bin Eigentümer. Wenn nur ich eingetragen bin, bin nur ich Eigentümer. Wenn der andere mit eingetragen werden soll, dann muss an den das Eigentum übertragen werden. Das ist steuerpflichtig. Da fallen nochmal Notarkosten an, Grundbuchkosten und so weiter. Das ist so, als würde man an irgendeine andere Person das Eigentum übertragen.
Das erkläre ich auch oft Ehepartnern, dass die gemeinsame Immobilie nichts mit der Ehe zu tun hat. Wir beide könnten auch, ist jetzt nicht naheliegend, aber wir könnten auch zusammen uns eine Wohnung kaufen in Frankfurt oder Berlin. Haben wir nicht vor, aber das gilt genauso für Ehepartner, wie wenn fremde Menschen zusammen eine Wohnung kaufen. Das ist denen oft nicht klar. Und da erlebe ich, dass entweder einer eingetragen ist und eigentlich dachten sie, irgendwie gehört die uns zusammen. Ich erlebe aber auch oft umgekehrt, dass die gemeinsam eingetragen sind, hälftig, und mindestens einer bereut das früher oder später, spätestens mit der Trennung, weil letztendlich doch eine Person vor allem für den Eigenanteil aufkam, aber auch wahrscheinlich größtenteils den Kredit abbezahlt und so das als Ungerechtigkeit empfunden wird später, dass es ein hälftiges Eigentum ist. Was empfehlen Sie denn da frühzeitig zu besprechen?
Eben ganz genau, dass man sich bewusst ist, wollen wir beide im Grundbuch stehen oder wird nur einer im Grundbuch stehen? Und ich erlebe das in der Beratung auch ganz oft. Manchmal wird zum Beispiel das Grundstück von den Großeltern geschenkt oder also von den Eltern eines Ehepartners. Und dann sagen die eben, wir wollen aber, dass nur derjenige im Grundbuch steht. Das bedeutet, dass nur derjenige Eigentümer ist. Und das ist ganz wichtig. Der hat dann das Recht an dem Haus und so weiter. Also der andere hat dann im Prinzip nur ganz, ganz eingeschränkte Rechte dort, wenn er dort lebt und falls es zu einer Krise kommt. Und das sollte man besprechen, wollen wir beide wirklich auch im Grundbuch stehen? Und ich finde es immer super wichtig, dass man sich überlegt, falls eine Krise kommt, wie kommen wir aus dem Kreditvertrag? Wie kann einer von uns aus dem Kreditvertrag wieder rauskommen? Ich habe das ganz oft in der Beratung, dass Leute in einer Krise sind und dann wirklich beide in diesem Kreditvertrag noch feststecken. Und das ist einfach auch eine Verbindung, die für Reibereien sorgt. Das ist natürlich ein bisschen unromantisch in guten Zeiten, dass man sich das dann überlegt. Aber der Kauf einer Immobilie ist schon ein guter Anlass, um sich sowas wirklich realistisch einmal anzuschauen und alle Möglichkeiten durchzusprechen, auch die unangenehmen.
Und ich erlebe auch oft, dass Paare dann eine Regelung finden, dass einer aus dem Kreditvertrag entlassen werden soll, aber die Banken das gar nicht wollen, weil die natürlich lieber zwei Schuldner haben als einen und deswegen das gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das Beispiel mit dem Grundstück der Eltern oder Schwiegereltern finde ich sehr wichtig. Ich erlebe auch oft, dass die Eltern oder Schwiegereltern je nach Sichtweise was dazugeben für das Eigenkapital. Also das angenommen 50.000 Eigenkapital, das kommt dann von der Mutter der Ehefrau, sagen wir es mal als Beispiel. Und trotzdem sind beide gleichberechtigte EigentümerInnen des Grundstücks oder der Immobilie. Und das dann früher oder später als Ungerechtigkeit empfunden wird. Also auch das besprechen empfehlen Sie jetzt wahrscheinlich und überlegen, genau. Was bedeutet das für uns als Familie? An welcher Stelle könnte da vielleicht auch eine Art Ausgleich stattfinden?
Ganz genau. Und wie könnte die Schwiegermutter, also weil das wird dann noch viel schwieriger, ein Dreiecksverhältnis ist immer extrem kompliziert, wenn es zu einer Krise kommt und die Schwiegermutter sich dann vielleicht auf die Seite ihres Kindes stellt und da sind keine klaren Regelungen getroffen worden. Das ist wirklich, das eskaliert den Konflikt nochmal extrem, sollte man zu, in aller Dankbarkeit, die man ja dann hat, dann auch wirklich trotzdem auch diese Fälle besprechen.
Bevor wir zu unverheirateten Paaren kommen, was haben Sie noch für uns, für verheiratete Paare in Bezug auf Vermögen, Finanzen und alles drumherum?
Ja, also ich finde es schon auch wichtig, dass man sich überlegt, den anderen Worst Case, einfach das Erbrecht, wie sieht es aus, wenn einer von uns stirbt? Ich glaube, da haben Sie ja auch eigene Folgen dazu. Aber das sollte man sich auch einmal überlegen und wirklich mit einplanen, dass der andere dann auch gut versorgt ist. Und wenn man diese Informationen austauscht, die wir vorhin genannt haben, einmal im Jahr, dann weiß man auch, wie gibt es vielleicht eine Kontovollmacht, auch solche Punkte, also Krisenfälle abdecken oder eine Vollmacht einander ausstellen unter Umständen. Also solche, dass der andere weiter wirtschaften kann, falls einem was passiert.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann lassen Sie uns nun über unverheiratete Paare reden. Manche Paare mit Kinderwunsch oder Kindern entscheiden sich ja bewusst, sage ich jetzt mal, gegen eine Ehe. Was ist denn da anders? Was passiert, wenn keine Regelungen getroffen werden? Lassen Sie uns auch wieder trennen zwischen Kind und Geld, grob gesagt. Erstmal
ja.
Kind.
Ja, erstmal Kind. Also da kommt es eben auf den Zeitpunkt, also wenn das Kind geboren wird bei einem unverheirateten Paar, wird nicht automatisch vermutet, dass der leibliche Vater auch der rechtliche Vater ist. Das heißt, er muss das Kind anerkennen, damit er als Vater gilt. Das ist das eine. Das kann er beim Jugendamt machen, kann er aber auch beim Notar machen. Und das andere ist die Frage des Sorgerechts. Wir hatten vorhin gesagt, bei verheirateten Paaren, die haben automatisch gemeinsames Sorgerecht. Bei unverheirateten Paaren muss der Vater dafür die sogenannte Sorgeerklärung abgeben. Und wenn er das macht, dann gilt es genau wie bei verheirateten Elternpaaren, sind beide unverheiratete Eltern auch gleichermaßen für das Kind zuständig.
Und wo kann er die abgeben?
Auch wieder beim Notar oder beim Jugendamt.
Und was gilt in Bezug auf kindbezogene Kosten bei unverheirateten Paaren?
Also wenn diese Vaterschaftsanerkennung abgegeben ist, ist der Vater auch rechtlich für das Kind verantwortlich. Wenn er die Sorgeerklärung abgegeben hat, dann hat er auch das Sorgerecht und dann ist kein Unterschied mehr zu verheirateten Elternpaaren.
Und was gibt sonst noch kindbezogen, was bei Unverheirateten dann doch anders ist oder waren das so die wesentlichen Punkte?
Nee, das sind für mich so die wesentlichen Punkte. Die Paarbeziehung ist natürlich dann anders.
Also die Richtung Vermögen jetzt? Reden wir jetzt schon
genau,
über Geld?
Genau, wenn wir jetzt über Geld reden und das, ich finde es, man kann diese Lebensbereiche manchmal nicht ganz scharf trennen im Alltag. Aber es ist mir wichtig zu sagen, es gibt natürlich eine Gleichstellung von sogenannten nicht-ehelichen und ehelichen Kindern und deswegen ist es da, rechtlich gibt es da wirklich keinen Unterschied, nachdem der Vater das Kind anerkannt und die Sorgeerklärung abgegeben hat. Aber der Paar Alltag sozusagen, der spielt ja natürlich schon auch für den gesamten Familienalltag eine Rolle. Und deswegen, wenn wir übers Geld sprechen, da ist ein großer Unterschied bei nicht verheirateten Paaren zu verheirateten Paaren.
Und dann erzählen Sie mal, was da so die Unterschiede sind.
Ja, also wir hatten ja vorhin gesagt, verheiratete Paare haben auch jeder eigenes Eigentum, zum Beispiel an der Immobilie, das ist bei unverheirateten Paaren auch so. Aber wenn jetzt einer zum Beispiel mehr Vermögen anhäuft, dann würde das bei Ehepaaren ausgeglichen und das ist bei unverheirateten Paaren nicht so. Auch die Altersvorsorge, da gibt es, also die, da muss auch bei Ehepaaren muss da jeder für sich sorgen. Aber unter Umständen im Fall einer Scheidung würden da eben die Rentenpunkte ausgeglichen werden. Das ist bei unverheirateten Paaren auch nicht so.
Auch nicht, wenn einer stirbt.
Genau. Also auch wenn einer stirbt bei unverheirateten Paaren, dann ist der andere, hat überhaupt kein Recht. Also das Kind ist dann erbberechtigt, aber der unverheiratete Partner hat überhaupt kein Erbrecht. Das ist ganz wichtig und das ist wirklich dramatisch, wenn man das nicht einmal durchdenkt. Weil unter Umständen wird das überhaupt nicht bedacht Und man möchte nicht gerne über den Tod nachdenken, aber wenn er dann unerwartet kommt durch einen Unfall oder so, dann ist es wirklich dramatisch, weil der überlebende Partner ist dann weiter im Alltag, muss für das Kind alleine sorgen und hat kein Erbrecht an dem Vermögen des anderen. Das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen.
Und was noch? Was gilt noch in Bezug auf Finanzen bei unverheirateten Paaren?
Also das ist ein Punkt, der immer im Hintergrund auch mitschwingt. Die Steuer wird ganz anders gehandhabt. Also das ist einfach, finde ich, schon auch wichtig. Ich mache jetzt als Notarin keine Steuerberatung, aber ich finde es wichtig, einfach grundsätzlich mal darauf hinzuweisen. Es gibt bei Ehepaaren gibt es bestimmte Vergünstigungen vom Finanzamt. Die gibt es bei unverheirateten Paaren nicht und die sind ganz wichtig. Also die sind wirklich auch für die Finanzplanung total wichtig. Es gibt zum Beispiel bestimmte, also die werden gemeinsam veranlagt, das weiß so ziemlich jeder, weil man das einfach vom Steuerberater auch hört. Es ist super wichtig, dass es zum Beispiel Schenkungssteuerfreibeträge gibt. Oder wenn man dem anderen was schenkt, dann hat man als Ehepartner 500.000 Euro steuerfrei für 10 Jahre, jeweils in einem 10-Jahres-Zeitraum. Bei unverheirateten Paaren sind das nur 20.000 Euro und die sind ganz schnell erreicht. Also wenn man doch auch mal versucht, dem anderen zum Beispiel Altersvorsorge zu finanzieren über einen längeren Zeitraum, dann werden diese Steuerfreibeträge ganz schnell aufgebraucht. Und da ist eben eine Finanzplanung total wichtig. Also es ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, ob man heiraten möchte. Wenn man sich dagegen entscheidet, ist es wichtig, dass man nicht alles abbilden kann, was sozusagen in einer Ehe gilt. Man kann nicht selber das herstellen, was rechtlich und steuerlich für Ehepaare gilt.
Wann kann es denn dann eine gute Idee sein, zu heiraten? Jetzt mal Romantik beiseite geschoben. Was für Konstellationen, was für Interessenlagen sprechen dann vielleicht doch dafür, eine Ehe einzugehen, weil man die nicht imitieren kann,
ja,
sozusagen?
Also das ist vor allem bei einem großen Unterschied im Vermögen oder im Verdienst. Da würde ich sagen, das ist total wichtig, wenn man sagt, der eine, das ist sozusagen das ganz klassische Paarmodell, wo ein Partner, also häufig ist es früher die Frau gewesen, eben auf die Kinder aufpasst und deswegen aus dem Beruf rausgeht für mehrere Jahre und der andere Partner weiter verdient. Da ist es so, dass der Partner, der aus dem Beruf rausgeht, einfach finanziell nicht abgesichert ist, wenn keine Ehe besteht. Und das herzustellen ist total schwierig. Man kann natürlich den Alltag bezahlen sozusagen. Das ist auch steuerfrei. Also wenn man das alles, was man miteinander verbraucht. Aber also alles, was Vermögensansparen betrifft oder so, das wären dann Schenkungen, die wären steuerlich relevant. Und das ist total schwierig. Und eben auch für den Todesfall. Also der eine hat vielleicht über Jahre Geld angesammelt und kann dann den anderen auch als Erben einsetzen. Aber dann würde das eben auch wieder steuerpflichtig sein. Und das ist extrem bitter manchmal.
Also da gut überlegen, ob vielleicht doch heiraten, gerade auch wenn Kinder eben da sind und eine sich mehr um die Kinder kümmert, ob da das nicht die bessere Alternative ist oder die passendere ist, mal so gesagt. Wenn jetzt Paare, ob verheiratet oder unverheiratet, sich entscheiden, Regelungen zu treffen, weil ihnen die Gesetzeslage ohne Regelung nicht passend erscheint, wie können sie das machen? Können die sich zusammensetzen am Küchentisch mit einem Blatt Papier und das unterschreiben oder wo gilt eine andere Formvorschrift?
Ja, also bei Ehepaaren ist es so, dass ein Ehevertrag notariell beurkundet werden muss. Und im Ehevertrag sind die Themen, die wir besprochen haben, im Wesentlichen alle drin. Also das ist der sogenannte weite Ehevertragsbegriff. Also das heißt, es geht um Vermögen, es geht um Altersvorsorge, es geht um Unterhalt. Und das ist eben, das muss vor dem Notar beurkundet werden. Sonst ist es nicht formgültig und damit überhaupt nicht wirksam. Und der Vorteil ist aber auch, es ist ja trotzdem relativ komplex, gerade in den Einzelheiten. Und dann bekommt man eben auch die entsprechende Beratung.
Beratung und auch eine eindeutige Formulierung. Das gilt ja auch für Testamente und so. Wenn man da selbst irgendwas versucht zusammenzuschustern, kann es sein, dass es nachher nicht klar genug ist und dann vielleicht doch zu Diskussionen führt. Und wie sieht's bei unverheirateten Paaren aus? Was können die selbst regeln und wo sollten die auch zum Notar gehen oder zu, weiß nicht, Jugendamt, sowas?
Ja, also genau, wenn es die Kinder angeht, also Den Alltag kann man natürlich so miteinander regeln, wobei das etwas lebensfern ist, um anzunehmen. Die meisten würden das dann nicht verschriftlichen. Also es ist einfach oft nicht so, das ist vielleicht in der Mediation oder so anders, wenn es dann in die Krise geht. Aber im Zeitpunkt des Zusammenlebens sind bestimmte Rechtsgeschäfte, die besonders zentral sind. Die müssen auch vom Notar beurkundet werden. Das ist vor allem, wenn es Immobilien angeht. Dann muss man zum Notar gehen. Ansonsten ist das wie bei allen anderen Personen untereinander, es ist dann keine Formpflicht. Ja. Aber alles, was man sozusagen finanziell vereinbart und vollstrecken können möchte, das müsste man auch vor dem Notar beurkunden lassen.
Ich möchte noch auf ein Buchhinweis geben, 50-50-Eltern. Und das können auch Eltern lesen, die nicht hälftig die Kinder betreuen. Da sind so Tabellen drin, was Eltern besprechen können, bevor Kinder kommen, wie sie sich die Arbeit aufteilen. Die Care-Arbeit, aber auch die Erwerbsarbeit. Und sowas können die tatsächlich schriftlich machen, müssen sie nicht. Aber es ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit und auch schöne Anhaltspunkte, um mal die wesentlichen Dinge rechtzeitig zu besprechen und eben nicht erst, wenn es anstrengend ist oder die Kinder schon da sind, sondern frühzeitig, damit klar ist, was bedeutet das, wenn wir Kinder haben, wer macht was und wie können wir das gemeinsam gut hinbekommen. Das packen wir auch in die Shownotes. So, zum Abschluss, Frau Schwittek, was möchten Sie Eltern, die uns zuhören, Paaren, die uns zuhören, noch mitgeben?
Ja, vielleicht einfach, dass diese Angst vor diesen Informationen, dass sie die verlieren und sich darauf einlassen und das wirklich einmal angehen und sich da auch die nötige Beratung holen oder die nötigen Infos aus einem guten Ratgeber, weil es ist kein Hexenwerk, aber die Scheu und die Scham, die sind groß. Und wenn man das miteinander überwindet, dann gibt es auch eine gewisse Sicherheit für den Alltag und für die Zukunft.
Und so als wesentlichen Punkt habe ich rausgehört, neben redet miteinander, habe ich noch rausgehört, redet frühzeitig miteinander, bevor Kinder da sind, vielleicht sogar auf jeden Fall in guten Zeiten, damit, wenn es mal anstrengend wird, man auf Regelungen zurückgreifen kann, auf gegenseitige Informationen auch zurückgreifen kann und einen gemeinsamen Weg finden kann.
Ja, ganz genau.
Ja, herzlichen Dank, Frau Schwittek, für das schöne Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es dann um Trennung und wie diese gut geregelt werden kann. Dankeschön für heute.
Sehr gerne. Tschüss.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.